Ja, vielen Dank für den Anbetungsteil, Gregor, für die, ich sag mal, hochkonzentrierten Inhalt, den wir da hören durften. Und da werden wir auch später, auch noch nachher darauf zurückkommen, obwohl du schon sehr viel vorweggenommen hast, aber es ist sehr gut, das ergänzt sich sehr schön. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich danke auch dem Sven, ich glaube, er ist heute nicht dabei, für seinen Adventskalenderbeitrag am 5. Mai, als er uns auch so viele wunderbaren Eigenschaften Gottes vorgestellt hat. Und darüber habe ich dann weiter nachgedacht und es gibt natürlich noch viele weitere Eigenschaften, die wir in Gottes Wort entdecken können, speziell aus unserem menschlichen Standpunkt aus gesehen. Und unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist wird uns Menschen in der Bibel durch das geschriebene Wort offenbart. Genau das, was Henry erwähnt hat, dass die Person, die er vorhin erwähnt hat, es nicht glauben kann. Genau das ist der Schlüssel. Aber trotzdem bleibt Gott immer noch zum großen Teil ein verborgener Gott. Kennt ihr dieses Observatorium ALMA? ALMA bedeutet Atacama Large Military Array. Und dieses Observatorium besteht aus 66 hochpräzisen Antennen und hat damit eine sehr hohe Empfindlichkeit und Auflösung und sogar die beste, die es momentan auf der Erde gibt. Und durch diese hohe Empfindlichkeit wird es möglich, zum Beispiel Bilder wie diese hier zu schießen. Es war vor kurzem in den Medien, es ist ein schwarzes Loch. Und zu den Aufgaben von ALMA gehört die Erforschung der Entstehungsgebiete von Planeten und Sternen in kalten interstellaren Wolken. Und mit diesen Millimeterwellen, die dieses Observatorium erzeugt, ist es besonders gut möglich, ausgedehnte Gas- und Staubwolken zu durchdringen und dahinter die Entstehungsgebiete von Sternen und Planeten zu erkennen und zu enthüllen. Und die Teleskope offenbaren uns die Größe und Komplexität unseres Universums. Aber werden uns diese Teleskope alle Fragen beantworten? Selbst wenn noch größere Teleskope gebaut würden, diese Teleskope, die wir vorhin auf den Bildern gesehen haben, die Schüssel hat so ungefähr einen Durchmesser von 12 Metern. Und der Mensch wird das unendliche Universum nie vollkommen begreifen. Und genauso ist es auch mit dem Wesen Gottes. Gott offenbart sich unzählige Male uns Menschen und trotzdem bleibt er verborgen. Wenn man alle Offenbarungen Gottes in der Bibel studieren würde, man würde Gott nicht endgültig begreifen können. Das erste Beispiel dafür finden wir in 2. Mose 3, Verse 1 bis 16. Ich werde relativ viel aus der Bibel zitieren und da werden auch einige Bilder sein, auch speziell für unsere jüngeren Zuhörer. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Ja, als Gott sich dem Mose durch einen Engel offenbart, versteht Mose nicht, warum der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Und Mose muss sich schützen aus Angst davor, Gott zu erblicken. Und darauf werde ich nachher noch zurückkommen. Und Gott erklärt Mose noch in weiteren Versen seinen Namen, der auch nicht einfach zu verstehen ist. Er antwortet auf Mose seine Frage in den Versen 13 bis 15. Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Gott stellt sich Mose vor als der Gott, der er ist. Aber verstehen tut Mose es nicht. Man glaubt, wenn man so etwas Übernatürliches gesehen hat, wie ein Feuer, was einen Busch nicht verzehrt, dann gibt es da gar keine Zweifel. Wenn sich sogar Gott als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich vorstellt, begreifen kann Mose es trotzdem nicht. Und Gott muss erstaunliche Dinge vor Mose geschehen lassen, weil Mose immer wieder noch Einwände findet gegen Gottes Auftrag. Das lesen wir dann im 4. Kapitel. Da verwandelt Gott Moses Stab in eine Schlange. Und als Mose sie am Schwanz packt, wird sie wieder zum Stab. Mose sollte dann als nächstes seine Hand in seinen Mantel stecken. Und als er sie wieder herausholte, war sie aussätzig, das heißt befallen mit Lepra. Und als er sie wieder ins Gewand steckte und wieder hervorholte, dann war die Hand wieder so gesund wie davor. Aber Mose konnte immer noch nicht glauben, dass er der Richtige ist für diese große Aufgabe, die Gott ihm erteilt, um die Israeliten aus Ägypten zu holen. Und er sagt, dass er für das Reden kein Talent hat. 2. Mose 14 bis 13. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt, ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Ja, und was antwortet Mose darauf im Vers 13? Sagt Mose, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Also musste Mose wirklich noch viel lernen. Und das hat er natürlich auch später, indem er jeden Tag seines Lebens mit dem Herrn verbrachte. Und wo er sogar später auf dem Berg Horeb mit dem Herrn 40 Tage in einer Wolke verbrachte. Und ein weiterer Prophet, der mit Gott im engen Kontakt stand, war Elia. Auch er erlebte Gottes Unfassbarkeit. In 1. Könige 18 lesen wir, wie er die Macht Gottes vor den 450 Baalspriestern unter Beweis stellte, um zu zeigen, welcher Gott der wahre Gott ist. 1. Könige 18, 36 bis 39 lesen wir davon. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich, der dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Durch diese gewaltige Antwort Gottes auf Elias Gebet glaubten alle Israeliten wieder an den einen wahren Gott Israels. Und man glaubt, wer so etwas erlebt hat und Gott dazu bewegen kann, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, dieser Mensch kann nicht aus der Fassung gebracht werden. Denn er kennt seinen Gott und steht in enger Verbindung mit ihm, so dass er nichts zu befürchten hat. Ist es tatsächlich so? Und schon im Kapitel 19, im Vers 3, da lesen wir, dass Elia die Angst gepackt hat. Er flieht vor Isabel, der Frau des Königs Ahab, und lässt Elia Folgendes durch ihren Boten ausrichten. Im Vers 2, da schickte Isabel einen Boten zu Elia, dem ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Auf diese Drohung gäbe es eigentlich nur eine richtige Antwort, die man von Elia erwarten würde. Welche Götter sollen bitteschön was heimzahlen? War das Feuer vom Himmel nicht Beweis genug für die Macht und Existenz des einen wahren Gottes? Aber Elias Reaktion fiel anders aus. Er flieht vor dieser Isabel. In den Versen 3 und 4 lesen wir davon. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Einerseits erlebt Elia, wie Gott durch ihn Wunder vollbringt. Auf der anderen Seite versteht man es nicht, wie man sich so sehr vor einer Frau fürchten kann. Gott lässt Elia aber nicht in diesem Zustand. Er sendet einen Engel, der ihm zu essen gibt. Und dieses Essen gibt ihm dann Kraft für 40 Tage und 40 Nächte durchzuwandern, bis er auch an den Berg Horeb kommt. Und dort erlebt er eine fantastische Gottesschau, die Gottes Nichtfassbarkeit sehr, sehr deutlich macht. Verse 9 bis 12. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Ja, Elia erfährt hier Gottes unfassbare Gegenwart. Er tritt vor Gott hin, aber außer Naturgewalten kann er nichts erkennen. Aber es genügt, um Gottes Auftrag entgegenzunehmen und weiterzugehen. Aber kaum jemand anderes im Alten Testament macht die Erfahrung der Nichtverstehbarkeit Gottes tiefer als Hiob. Das ganze Buch Hiob lang wird dem Leser eigentlich vor Augen geführt, dass weder Hiob und schon gar nicht seine Freunde Gott verstehen können. Und so mündet das ganze Buch in zwei gewaltigen Reden Gottes an Hiob, in denen er ihm deutlich macht, dass der Mensch ihn nie völlig verstehen kann. In den Kapiteln 38 bis 40 sind diese Reden aufgeschrieben. Aber keine Angst, ich zitiere da nur einen kurzen Ausschnitt. Hiob 40, Verse 1 bis 5. Der Herr fragte Hiob, willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Darauf antwortete Hiob nur, Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Indem Gott Hiob nur einen kleinen Teil seiner Unwissenheit offenbarte, machte er damit ihm schon klar, dass Hiob als Geschöpf nicht die Dinge verstehen kann, die einem Schöpfer ganz natürlich bekannt sind. Und so spricht Gott durch den Propheten Jesaja, der übrigens im Neuen Testament am häufigsten erwähnt wird, in Jesaja 46, 9 bis 10 folgendes. Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Und diese Erkenntnis fehlt uns oft. Als Geschöpfe befinden wir uns nicht in einer Position, die uns das Recht gibt, Antworten auf alles von unserem Schöpfer zu erwarten. Und das müssen wir begreifen. In Jesaja 40, Vers 28 lernen wir Gottes unvergleichliche Größe kennen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. So unergründlich wie das Universum, so ist Gottes Weisheit. Und das sollen wir begreifen, spricht Jesaja. Aber die unendlich tiefe Weisheit können wir nicht fassen. Genau wie die Teleskope, die der Mensch baut, er wird nie ein Teleskop bauen, womit er die Unendlichkeit des Universums fassen kann. Wusstet ihr, dass der Name Jesaja auf Hebräisch der Herr ist Rettung bedeutet? Es entspricht den Namen Josua, Elisa und Jesus. Das ist alles die gleiche Bedeutung. Der Herr ist Rettung. Aber so unergründlich, wie Gott auch sein mag, ist Gott nicht unzugänglich. Er befindet sich nicht außerhalb unserer Reichweite. Und wir können unseren herrlichen Schöpfer persönlich kennenlernen. John MacArthur, ein US-amerikanischer Pastor, Prediger, Theologe und Autor, und mancher von uns hat vielleicht sogar gerade seine Studienbibel auf dem Schoß, und er schreibt, der Hebräerbrief bildet eine Art Brücke zwischen den im Alten Testament verborgenen Geheimnissen und dem Neuen Testament, obwohl der Verfasser des Hebräerbriefes bis heute unbekannt ist. Ja, die Schlüssellehre im Hebräerbrief lautet, Menschen haben jetzt freien und direkten Zugang zu Gott und können sich Gottes Thron ohne Angst nähern. Und das lesen wir in Hebräer 1, Verse 1 bis 3. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Um Gott zu verstehen, müssen wir sein Wort kennenlernen. Und was ist dieses Wort? Apostel Johannes beschreibt es uns. Es ist Jesus Christus, das Wort Gottes an die Welt. Johannes 1, Verse 1 bis 18. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht, denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Auf seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist es uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Jesus Christus hat uns seinen Vater vorgestellt. Gott der Allmächtige übersteigt alles, was der Mensch denken und sich vorstellen kann. Er ist so viel herrlicher, mächtiger und wunderbarer, als dass wir es mit unserem Verstand fassen könnten. Und ich komme noch einmal auf den Psalm 139 zurück, den Ilona mit Melina zusammen dem Willi und uns allen so eindrücklich erzählt haben. Psalm 139, 2 bis 6. Ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Obwohl David Gottes Allwissenheit nicht begreifen kann, besingt er das, was er begriffen hat, nämlich seine grenzenlose Liebe. In Psalm 145, Verse 1 bis 3 und Vers 8. Ein Loblied von David. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Ja, das hat David begriffen. Und der Apostel Johannes auch, als er schreibt, dass das Wort Mensch wurde aus einem einzigen Grund, um für uns zu sterben. Ist das zu fassen? Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Paulus schreibt an die Epheser, dass jeder, der das glaubt, zum Erben des Himmels wird. Ist das zu fassen? Epheser 3, 5 bis 12. Frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde. Und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen, weil Gott mir in seiner großen Gnade den Auftrag dazu gegeben und seine Macht an mir erwiesen hat. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf den anderen Völkern verkünden, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Und an die Kolosser schreibt er von diesem unbegreiflichen Wunder. Kolosser 1, 27. Und da kommt er auf den Punkt. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ja, was haben wir für einen Gott? Er ist nicht unnahbar. Er ist nicht unverstehbar. Er ist nicht unfassbar. Denn er lebt in uns. Man kann nicht näher einer Person sein, als in ihr zu sein. Und das ist der allmächtige Gott durch seinen Geist in uns. Mose verhängte damals sein Gesicht, um Gott nicht zu sehen. Und selbst wenn Menschen es versucht hatten, in diesem Leben Gott zu sehen, das ist niemandem gelungen. Unsere Augen sind das falsche Instrument, um Gott zu erkennen. Und Paulus zitiert dieses unbegreifliche Wunder den Korinthern aus dem Alten Testament, was Jesaja in Kapitel 64, Vers 3 damals prophezeite. 1. Korinther 2, 9 bis 10. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Ja, ob Mose oder Elia oder Hiob, alle im Alten Testament konnten es nur schwer begreifen. Die menschlichen Sinne und der menschliche Geist hätten es niemals entdecken können. Das kann uns nur der Geist Gottes, der Heilige Geist offenbaren. Dieses Wunder der Umkehr, dieses Wunder der Wiedergeburt zum neuen Leben. Egal ob Jude oder Heide, alle Menschen, Errettung der ganzen Menschheit aus der Gefangenschaft des Satans. Und Johannes hat es auch begriffen, indem er uns schreibt, im 3. Kapitel, Vers 2, und dann komme ich zum Schluss, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Jesus ist die Antwort auf deine und meine tiefsten Fragen. Und er wartet darauf, dass wir ihn in unser Leben als unseren Erlöser einladen. Dass wir sein Erlösungsangebot ergreifen. Erst wenn wir bei ihm sein werden und ihm gleich sein werden, dann werden wir es vollkommen fassen können. Amen.